Mamafürsorge von Katharina und Michelle. Der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mama-Fürsorge-Podcasts. Heute zu Gast ist Theresa Schmidt-Dendorfer. Sie ist Referentin und Fachberaterin für Kita-Pädagogik, Multiplikatorin für bedürfnisorientierte Erziehung und einer ihrer Schwerpunkte, über den wir heute sprechen wollen, ist Medienpädagogik und auch die sprachliche Bildung, die uns heute vielleicht noch beschäftigen wird. Genau, wenn ihr uns schon länger zuhört, wisst ihr, Medienzeiten und Medienpädagogik ist eine meiner mütterlichen Achillesfersen. Und mein schlechtes Gewissen-Thema. Und deswegen bin ich sehr gespannt und sehr froh, dass Theresa heute da ist. Hallo.
Hallo. Ich hoffe, ich kann da zur persönlichen Entlastung beitragen.
Das ist nicht das Ziel dieser Runde, aber wenn es passiert, bin ich nicht böse.
Nicht deins, aber vielleicht meins, nein.
Ja, aber ich glaube, da sitzen wir Mamas fast alle im gleichen Boot, oder? Medien sind ein Thema, das einen so zumindest beschäftigt, wo man sich das mit Sorgen behaftet ist. Wir haben eben gerade die Katharina und ich auch schon besprochen. Jetzt war ja, also wenn wir aufnehmen, ist das neue Jahr gerade gestartet, da waren Ferien, Weihnachtszeit und so weiter, kein Kindergarten oder keine Schule, keine Freizeitangebote in dem Sinne. Was wollten die Kids gerne machen? Switch spielen, Fernseh schauen, Disney-Filme und dergleichen. Und irgendwie hat man halt dann die halbe Zeit Bauchweh. Ist das nicht zu viel? Was ist gut, was ist schlecht? Echt, genau. Vielleicht fangen wir einfach mal von vorne an. Über welche Medien wollen wir denn reden?
Über welche wollt ihr denn reden? Das ist ganz,
also meine, ja, ich, weil ist ich immer schwierig eigentlich.
Ja, also ich meine, wenn ich über Medien spreche, dann meine ich halt einfach ein ganz großes Medienensemble. Mhm. Ne? Also alles, was dazu gehört. Ich weiß halt, dass das meiste, was Eltern so umtreibt, eben die Bildschirmmedien.
Die Bildschirmmedien, ja, logisch,
ne? Ja. Wird sich niemand darüber beschweren, dass das Kind zu viel über einem Buch hängt. Ne? Also das.
Ja, das, aber bei Hörbüchern habe ich schon Beschwerden jetzt schon gehört.
Ja. Ja, weil dann die ständige Reizkulisse und Rauschkulisse, die man hat, und da gewöhnen sich ja die Kinder dann auch dran und so. Ne? Also man kann auch bei jedem Medium was finden, worüber man sich aufregen kann. Auch bei Bilderbüchern kann man ja nicht differenzieren, ob das dann pädagogisch wertvolle Bilderbücher sind oder ob das so schlechte Comic-Bilderbücher sind. Ne? Also wenn man das möchte, kann man bei jedem was finden, worüber man sich aufregen kann.
Aber wir wollen jetzt mal über die meisten Aufreger bringen, sprechen. Das sind die Bildschirmmedien, oder? Ja. Das, zum einen die man passiv konsumiert und die man aktiv dann selbst.
Jetzt lache ich tatsächlich schon ein bisschen. Das ist mir auch bei eurer Ausschreibung im Newsletter aufgefallen, wer auch geschrieben habt, ihr wollt über Medienkonsum reden. Und das ist so das Erste, wo ich so als Medienpädagogin immer ein bisschen zusammenzucke. Weil wir nennen das Ganze ja nicht Konsum, sondern wir sprechen ja eigentlich häufig von Medienaneignung. Und Medienaneignung ist eigentlich das schon, wo ich, also der Gedanke, mit dem ich schon auf das Thema Medien zugehe, dass wir eben nicht passiv sind in der Mediennutzung. Selbst wenn wir in Anführungsstrichen nur rezipieren und nicht selber produzieren oder spielen, also irgendwie tätig mit dem Medium sind, sind wir eigentlich doch immer tätig. Ne? Auch wenn wir in Anführungsstrichen nur was angucken, machen wir das nie aus so einer Haltung, dass dann bei uns als Individuum gar nichts passiert. Sondern eigentlich sind die Kinder auch da schon aktiv. Also das ist schon so ein erster Gedanke, den ich vielleicht mitgeben kann. Ne?
Ja.
Also Kinder sitzen da nicht nur wie so ein Schwamm und es fließt alles rein, sondern Kinder tun das aus ganz bestimmten Gründen und Motivationen, sich mit diesem Medieninhalt, den sie sich da ausgesucht haben, zu beschäftigen. Es ist nicht ziellos, was sie da tun. Auch wenn das von außen vielleicht manchmal irgendwie so ein bisschen so wirkt, ne? Gerade wenn man sich dann so durchs Internet durchwischt oder so, ne? Auch Erwachsene, wenn man auf Instagram irgendwie hängen bleibt oder so und da in den Tiefen versinkt. Aber das ist tatsächlich eigentlich alles gar nicht so ungesteuert und ziellos, wie man das vielleicht von außen denkt.
Ascha, ja, also perfekt, das muss, dass ich es angesprochen habe und gleich reingeplatzt bin in das Fettnäpfchen mit dem passiven Konsum.
Das ist ja kein Fettnäpfchen, das ist ja um Gottes Willen, das ist ja wirklich, das ist ja das Schöne, dafür gibt es ja eben Leute, die sich mit bestimmten Themen intensiver beschäftigen, um sowas mit aufzuklären, aber genau das ist ja auch diese öffentliche Meinung, die ganz stark proklamiert wird, ne, weswegen auch gesagt wird, um Gottes Willen, da irgendwie nur die 30 Minuten ist ja so ein Ding in Deutschland, ne? Also in anderen Ländern ist das ja durchaus anders oder auch von der WHO ist ja diese Zielsetzung nochmal eine andere, also wie viel Zeit davor verbracht werden soll. Aber grundsätzlich ist es eben wirklich in der öffentlichen Meinung immer so, dass gesagt oder dieser Gedanke vorherrscht, die Kinder sitzen da und sie saugen das einfach irgendwie auf und sind dem Ganzen, ich überspitze jetzt total, hilflos ausgeliefert. Ne? Die sind hilflos dieser Reizflut, dieser Medienflut ausgeliefert und in erster Linie macht es was mit den Kindern. Und das ist eigentlich, finde ich, ein Gedanke, den ich halt eben auch ganz stark aus meinem Studium mitgenommen habe, als ich Medien, ich habe eben auch mit Schwerpunkt Medienpädagogik studiert, dass wir eben nicht dieses Bild haben, was machen die Medien mit den Menschen, sondern was machen die Menschen mit den Medien. Und das finde ich ist ein totaler, also für mich ist das so ein Gamechanger im Denken, ne? Dass man halt eben nicht ausgeliefert ist, sondern die Kinder tun das aus Gründen.
Ich finde es wahnsinnig wichtig, diesen Switch, weil wenn das etwas ist, was etwas mit meinem Kind macht, dann ist es etwas, wovor ich mein Kind schützen muss, oder? Ja. Weil es sich dem ja ausgeliefert, es wird berieselt, es wird befüllt mit vielleicht Dingen, die ich nicht möchte oder so. So, aber dann ist es eben, dann ist mein Kind in so einer Position, wo ich es schützen muss.
Ich habe das Gefühl, das Kind ist hilflos ausgeliefert. Genau. Ich muss da irgendwie was machen.
Bin richtig aktiviert durch das dann so, okay. Aber natürlich, wenn ich es umdrehe, dann sind wir in der handelnden Position und auch mein Kind ist in der handelnden Position und kann auch kompetent werden in diesem Handeln. Genau. Ist eine viel stärkendere Sicht.
Das finde ich eigentlich auch total spannend, auch aus dieser BO-Bubble heraus, ne? Weil wir sprechen ja oder bemühen uns schon immer darum, von einem kompetenten Säugling auch schon zu sprechen, ne? Und da beim Thema Medien gelingt uns dieser Switch plötzlich irgendwie nicht. Da sind wir immer das Gefühl, das Kind ist irgendwie hilflos ausgeliefert. Und das ist jetzt auch überhaupt gar nicht, dass ich das jetzt irgendwie Eltern vorwerfe in irgendeiner Form, um Gottes Willen, nicht falsch verstehen. Ne? Das ist einfach das, was natürlich ganz stark proklamiert wird, ne? über ne, KinderärztInnen und so weiter und so fort. Ne? Oder auch eben das, was auch auf Instagram in dieser Diskussion, in der ganzen Social-Media-Bubble stattfindet. Ne? Das ist eben häufig dieses, das Kind ist irgendwie dem Ganzen ausgeliefert und eben nicht. Das Kind ist ja in einer Position, wo es sich ja eigentlich auch ganz aktiv aussucht, was es irgendwie gucken möchte. Ne? Also das ist ja nicht irgendwie dem, wie gesagt, schutzlos ausgeliefert, sondern ihr wisst, eure Kinder werden alle Medienvorlieben haben, ne? Also, oder?
Ja.
Ihr könnt das ganz genau zusagen und oder auf den Kopf zusagen, was mag euer Kind eigentlich? Und das ist eine aktive Position, die das Kind da hat, ne? Dass es sich genau auswählt und aussucht aus diesem riesigen Ensemble, ne? Was haben wir alles eigentlich zur Verfügung, ne? An Inhalten, an Serien etc. pp. Und dass es sich genau das aussucht, das passiert eben nicht, weil es dem ausgeliefert ist, sondern weil es ganz aktiv ist und sich da was überlegt, wofür es das eben braucht, wenn man das Ganze bedürfnisorientiert irgendwie auch nochmal betrachten möchte. Ne? Es tut das aus einer bestimmten Motivation heraus. Das ist übrigens jetzt auch nichts, was ich jetzt einfach sage, ne? Was ich mir ausgedacht habe, so spontan.
Sondern davon sind wir nicht ausgegangen.
Naja, an manchen Stellen, nein. Aber es ist tatsächlich auch, es ist wirklich Grundlagenforschung, ne? Und es ist aber nicht die Grundlagenforschung, die eben so stark ist, sondern das, was natürlich in Medien oder auch in einer in der Prävention oder Präventionsmedizin, muss man ja schon fast sagen, ganz stark im Vordergrund steht, ist eben immer dieser Schutz vor Medien und nicht das Gucken, was Kinder eigentlich da tun und warum sie das tun. Und das ist tatsächlich was, was ich als Pädagogin, übrigens auch als Mutter, aber auch als jemand, der eine Zeit lang im Kindergarten gearbeitet hat. Ne? Ich habe ja über 10 Jahre in der Kita gearbeitet und da waren Medien und Gespräche mit Kindern über ihre Medienvorlieben häufig ein totaler, wieder Gamechanger. Mhm. Also, weil ich da so schnell so viele Zugänge zu Kindern gefunden
so ein
hab.
Beziehungspunkt, oder? Ja, so ein Anknüpfungspunkt genau. An den Mensch, also, den kleinen Mensch, der da vor dir steht.
Abgesehen davon, dass sie das natürlich dann total cool finden, wenn ich alle Star Wars-Figuren kenne. Ne?
Das ist natürlich absolut.
Schon gewonnen, ne?
Also, ja, finde ich auch. Ja.
Und das ist sowas, und wenn wir natürlich da als Erwachsene immer mit dieser Haltung rankommen, oh, das ist was ganz Schlechtes und eigentlich sollen die das ja alles nicht so. Mhm. Und das so, dieses Potenzial und diese Ressource auch gar nicht sehen. Ne? Und ich will überhaupt nicht, das ist vielleicht so ein wichtiger Disclaimer, ich will überhaupt nicht abstreiten und auch nicht sagen, es ist alles total egal, es ist wurscht, was Kinder und wie viel und ne, also so, das bitte ist ein ganz großer Disclaimer, der irgendwie drüber steht. Also Kinder müssen da begleitet werden, das ist ganz logisch. Aber ich setze auch eben kein Kind auf eine Rutsche, auf den Spielplatz ganz oben und sage, ja, guck mal, was passiert. Ne? Also je nach Alter, ne, sondern ich gehe natürlich, begleite das, aber irgendwann gehe ich eben als Eltern auch immer einen Schritt zurück und gucke, was macht das Kind alleine. Und so kann man das ja letztendlich mit Medien auch gestalten.
Ja, wir hatten einen ganz schönen Moment an Silvester. Wir hatten Freunde da und die haben keine Kinder. Und dann hat er gesagt, ja, das schaue ich auch immer. So eine Kindersendung, die Waage irgendwie. Und dann war mein Kleiner, ist beim Essen aufgestanden, um den Tisch zu dem Betreffenden und hat gemeint, kennst du die Folge? Und dann hat er nicht mehr aufgehört, weil er zum ersten Mal so einen richtigen Anknüpfungspunkt bei ihm hatte, mit dem er sonst gar nicht so viel zu tun hat und einfach so froh war. Und dann der ganze Tisch hat gelacht, weil das war so süß. Ja. Und dann haben sie sich da gefachsimpelt über diese Kinderserie, die ich zum Beispiel total doof finde, aber da hat er endlich jemanden gehabt, mit dem man halt darüber reden konnte. Und dann dachte ich, ach, schau an. War gut.
So funktioniert das natürlich total gut von Erwachsenem zu Kind, also finde ich eben auch in der pädagogischen Arbeit total wichtig, ne, wenn wir da eben nicht mit diesem Habitus daran gehen, dass das irgendwie schlecht und blöd und böse irgendwie ist, sondern sagen, hey, was machst du denn? Erzähl mal. Also ich kann da vielleicht nochmal aus meiner pädagogischen Praxis, gibt es für mich ein ganz eindrückliches Erlebnis. Ich habe ja speziell auch sprachliche Bildung gemacht mit Kindern. Ich habe in Bayern gibt es den sogenannten Vorkurs Deutsch. Und da hatte ich ein Kind, was nicht gesprochen hat. Das ist relativ normal, das ist die Schweigeperiode. Ne? Also ein mehrsprachiges Kind, was halt anfängt, dann Deutsch zu lernen, kann eben sein, dass die erstmal in so eine Schweigeperiode, Schweigephase reinrutscht. Das hat sich sehr lange Zeit damit gelassen. Ne? So wirklich mehrere Wochen, wenn nicht, waren schon im Monatsbereich so, ne? Und irgendwann wird man dann so nervös, ne? Und denkt so, irgendwie, ne, ist vielleicht auch irgendwie was beim Kind. Und dann habe ich einmal mit den Kindern dieses Kamishibai ausgepackt. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist so ein Bilderbuch-Theater, wo einfach Ausschnitte aus Bildernbüchern ganz groß sind.
Das haben die Kinder vom Kindergarten erzählt.
Genau, und da habe ich so eins mit Hintergründen gehabt und habe so gesagt, wisst ihr was? Und heute dürft ihr mir mal erzählen, was eure Lieblingsfigur ist, die aus eurer Lieblingsserie. Und dann basteln wir damit zusammen Stabpuppen und spielen damit. Und dieses Kind, hatte die Lieblingsfigur, das war Marshall aus Paw Patrol, und haben diese Stabfigur gebastelt. Also das hat er nur gezeigt. Ne? Und dann nimmt er den Marshall in die Hand und fängt an zu sprechen. Und hat nicht mehr aufgehört. Und danach sind dann auch die ErzieherInnen aus der Gruppe zu mir gekommen und gesagt, was hast du denn gemacht? Das Kind redet. Und ich gesagt, wir haben halt Paw Patrol gespielt. Ne? Also, und ich finde, das ist halt, also natürlich ist es jetzt nur eine Anekdote, aber ich finde, es zeigt halt einfach auch, wie intensiv diese Medienerfahrungen von Kindern sind, wie viel Sicherheit ihnen sie ihnen auch teilweise geben. Ne? Und eben auch, wie du das vorhin gesagt hast, Michelle, dass das wirklich so ein Beziehungspunkt, so ein Bindungspunkt ist, den man mit Kindern da eingehen kann. Und eben natürlich, wie gesagt, von Erwachsenen zu Kind, das ist für uns Eltern klasse, weil so wissen wir, was beschäftigt unsere Kinder eigentlich, ne? Was mögen die? Auch die Gründe, warum sich die Kinder das auswählen, was sie auswählen, da waren wir jetzt noch gar nicht an dem Punkt, ne? Aber das ist eine Sache, die eben die einfach Verbindung schaffen kann oder auch so ein Kommunikationsanlass ist, ne? Erzähl mal, was machst du da eigentlich so, ne? Ich habe da das riesige Problem, dass mich so Gaming überhaupt nicht interessiert, aber mich interessiert natürlich, was mein Kind da tut, ne? Also, was es da macht. Und in der Pädagogik ist es eben auch ein ganz toller Punkt und auch für die Kinder untereinander, ne? Also, wenn man irgendwo ist im Urlaub, man kennt vielleicht niemanden, und dann kommen die natürlich auch irgendwie ins Gespräch. Sag mal, kennst du, spielst du? Und ne, das sind totale, einfach so Eisbrecher, ne? Also, die ganz schnell irgendwie Verbindung schaffen. Das kennen wir ja selber auch, ne? Wenn wir jetzt so darüber reden, dann können wir auch Leute ganz schnell so zuordnen. Mögen die die Fernsehserie? Na, dann weiß ich aber nicht so genau. Aber wenn sie die Serie mögen, dann.
Ja.
Das läuft dann so, ne? Oder den Humor, ne? Oder kann man irgendwie Harpe Kerkeling-Filme mitsprechen und sowas? Das ist schon immer ein Zeichen für guten Charakter. Ne? Also, nein, ihr wisst, was ich meine. Ne?
Ja, klar,
also,
logisch.
Das schafft ja, also ich meine, natürlich auf so einer gesamtgesellschaftlichen Ebene gesehen, ist das natürlich, schafft es einfach Kultur, ne? Das ist einfach unsere Kultur, in der wir uns bewegen. Und es ist schön, wenn man da Anknüpfungspunkte findet. Und wenn wir aber natürlich als Eltern oder eben auch als PädagogInnen, und da meine ich sowohl Fachkräfte, die im Kindergarten arbeiten, aber natürlich auch Lehrkräfte von Schulen, ne? Wenn wir immer mit diesem Habitus da rangehen, das ist böse und schlecht. Und ich schließe nicht aus, dass es Böse und Schlechtes in Medien gibt, ne? Disclaimer. Aber dann verlieren wir halt einfach ganz viel an Potenzial, uns mit Kindern in Kontakt, in Beziehung zu kommen. Und das ist was ich tatsächlich einfach wirklich schade finde, weil da so eine riesige Ressource ist, die für die Kinder wirklich viel oder für viele Kinder eine große Bedeutung hat, die da einfach nicht genutzt wird. Ja. Also wenn wir das so abwerten.
Ja, ich gehe inzwischen tatsächlich mit meiner eigenen Haltung so weit, dass ich sage, es ist kurzsichtig, Medien komplett aus dem Leben von Kindern raushalten zu wollen. Mhm. Und wir haben in ganz vielen Erziehungsthemen den Anspruch, unser Kind gut vorzubereiten auf die Herausforderungen des zukünftigen Lebens. Wir wollen sie resilient machen, psychisch gesund, selbstständig, selbstwirksam. Das sind so Dinge, die uns antreiben, wo wir sagen, okay, das ist uns wichtig, aber Medienkompetenz klammern wir dann aus diesen Schutzgründen her, wo ich mir denke, ich möchte lieber jetzt so gut wie möglich, und ich werde es nicht immer richtig machen, aber so gut wie möglich begleiten und versuchen, mein Kind kompetent damit zu machen, weil es wird nicht irgendwann demnächst das Internet ausgesteckt. Und dann war's das?
Na, wer weiß.
Okay, ja, gut.
Ich weiß da nichts mehr aktuell.
Ja, okay, ja, in Ordnung. Wir wissen nicht, was sich Elon und Trump ausdenken. Aber also prinzipiell würde ich jetzt mal davon ausgehen, es wird tatsächlich eher immer mehr als weniger. Mhm. Ja, wir steuern auf eine wahnsinnig digitale Welt zu, die immer noch digitaler wird. Und unsere Kinder müssen sich darin zurechtfinden. Genauso wie wir uns da durchkämpfen müssen.
Also das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Es ist eine Lebenskompetenz. Ne? Also Medienkompetenz ist ein Unterpunkt von so einer Lebenskompetenz. Ne? Ich muss irgendwie mein Leben bewältigen können. Und na klar, kann ich mich dann irgendwie in den Wald oder auf eine Insel hocken und sagen, ich habe mit der ganzen Gesellschaft und Welt nichts zu tun. Aber das stimmt ja einfach nicht mehr. Ne? Also wir haben einfach globale Themen, die uns bewegen. Und wenn man sich so ein bisschen ist jetzt nicht mein Kernthema, aber wenn man sich ein bisschen in der Medienphilosophie oder in der Medienanthropologie bewegt, dann gibt es da durchaus die Haltung, dass man sagt, dass wir unsere globalisierte Welt ohne Medien gar nicht mehr erfassen und begreifen können. Also wir brauchen Medien, um die Welt überhaupt noch verstehen zu können. Ne, wir müssen wissen, was irgendwie Menschen in XY irgendwie bewegt, zum Beispiel jetzt großes Thema, ne, Klimawandel. Wenn wir das vor Ort irgendwie nicht spüren, dann können wir natürlich das ausklammern und sagen, oh mein, bei uns regnet es doch und im Sommer ist warm, lang, was will ich denn mehr? Aber wenn wir eben nicht wissen, was das in anderen Teilen der Welt macht, ne, siehe jetzt gerade aktuell Brände da in Los Angeles, ne, wenn wir das nicht wissen, dann können wir eben das globale Agieren auf unserer Welt nicht mehr verstehen, nicht nur nicht verstehen, sondern eben auch nicht mehr mitgestalten. Und nicht umsonst gehen halt politische Strömungen so stark darauf, eben Medien zu nutzen und zu kontrollieren, weil sie damit ja auch die Sicht auf die Welt kontrollieren. Ne? Und das ist was zum Beispiel auch, wo ich denke mir, das ist was man von Anfang an wirklich Kindern vermitteln muss. Medien und Medieninhalte sind gemacht und produziert. Die sind nicht einfach da, die sind nicht unumstößlich. Da muss man, da will jemand was mit. Ne? Also ich habe tatsächlich meine Kinder gefragt, ob ich erzählen darf. Und es wurde ein bisschen widerwillig zugestimmt, also ob ich quasi über ihre Medienerfahrungen erzählen darf. So, ne? Das ist zum Beispiel was wichtig, aber sie fanden das, haben dann zugestimmt, das ist schon in Ordnung. Aber das ist zum Beispiel was ich immer ganz intensiv mache, wenn ich ein Bilderbuch vorlese. Ich sage den Autor mit. Wenn ich irgendwie sehe, was fürs Kind irgendwie gerade auf YouTube für ein Video guckt. Wir besprechen über solche Sachen wie Product Placement, ne? Dass sie ja mit Sachen verkaufen wollen. Oder warum können die so ohne Ende in irgendwelchen Spielen Sachen kaufen, ne? Es gibt ja dann diese internen Währungen und sowas, ne? Weil die gesponsert werden von den Spieleherstellern und solche Geschichten. Ne? Sowas muss man von Anfang an thematisieren mit Kindern, damit die dieses Verständnis nach und nach dafür aufbauen können. Und das funktioniert. Also habe ich bei mir ganz klar gemerkt, oder wenn ich Fotos von Kindern mache, ne, frage ich vorher, ne, darf ich dich fotografieren? Aber gerade auch, wie gesagt, dieses Aufmerksammachen auf den Produzenten von Medien ist, dass das so einfach geht, auch schon im Kleinkindalter. Ich habe das im Kindergarten halt immer so gemacht. Ich habe auch immer noch kurz was zum Autor oder zur Autorin, je nachdem, erzählt. Und das war dann auch wirklich ganz lustig, weil dann auch KollegInnen zu mir ankamen und gesagt haben, jetzt fragen die immer, wenn wir was vorlesen, wer hat das denn geschrieben?
Sehr gut.
Also, und das sehe ich ja, ne? Das funktioniert und das interessiert die. Ne? Weil das ja auch was ist, was sie spannend finden. Ne? Auch wenn sie dann, das ist auch was ich wichtig finde, dass man Kinder auch praktisch eben mit, da freuen sich dann immer alle MedienpädagogInnen und werden ganz freudig nervös, wenn man sagt, Kinder machen selber was mit Medien, weil das natürlich so, ist immer so das Hauptziel von Medienpädagogik, ne? Dass Kinder eben selber was produzieren mit Medien oder in Medien. Ne? Das muss man auch ganz klar sagen, weil das ist auch was man, das muss gar nicht irgendwie so extrem und umfangreich sein. Da reicht es eben schon, wenn die Kinder eben mal das eigene Handy haben, also nicht das eigene Handy vom Kind, sondern das Handy eben von Mama oder Papa oder Oma, Opa. Und dann gibt es auch da ja schon so viele Optionen, dass man so mit Filtern mal arbeiten kann, ne? Und da selber mal rumklickt. Und dazu müssen die Kinder eben noch gar nicht irgendwie im Social-Media-Bereich unterwegs sein. Aber so verstehen sie, aha, Bilder gibt es und die kann man verändern. Oder einfach mal am PC irgendwie rumspielen, ne? Dann zusammen in so einem Programm und Ausschnitte wählen und das auch zusammen mit Kindern überlegen und diskutieren, was man sowieso schon irgendwie auch macht. Ne? Wenn man das Fotobuch für Oma und Opa macht, kann man ja auch die Kinder mit einbeziehen. Ne? Also es muss nicht immer ein on top sein. Ich habe euch ja auch immer im Kopf mit, ne, jetzt nicht noch zusätzlich eine Aufgabe aufbürden und jetzt musst du auch noch hier Kinder medienkompetent machen. Also ne, das sind einfach kleine Sachen, wo man die Kinder mit einbeziehen kann, mit so ganz leichten, einfachen Tools, dass sie eben verstehen, Medien werden gemacht, die werden produziert. Und auch darüber zu sprechen, ne? Auch schon alleine der Austausch über Medien, ne? Wie fandest du, wie das Buch geendet hat oder der Film geendet hat? Zum Beispiel so ein Buch, das ist ja, weiß ich nicht, ist ja so ein, ist ja Pflicht, dass man den Regenbogenfisch ganz doof findet, finde ich auch. Und, aber da kann man zum Beispiel überlegen, was hättest du denn besser gefunden, ne? Was dann passiert? Nicht, dass der arme Fisch da seine Individualität aufgeben muss und diese Glitzerschuppen verschenken muss, sondern vielleicht, dass alle anderen Fische erkennen, dass sie auch total schön sind. So, ne? Also das ist, wäre ja auch so eine Endmöglichkeit gewesen. Ne? Und also das Medien eben auch nicht, und das ist, glaube ich, was so eine Kompetenz gerade auch in der aktuellen Zeit ist, dass Kinder wirklich verstehen, Medien sind nicht unumstößlich. Das, was in Medien drinsteht, das muss man hinterfragen, das muss man überlegen, passt das? Und ich finde das schwierig, wenn das tatsächlich wirklich erst ganz, ganz spät im Leben von Kindern dazu kommt. Wie gesagt, das soll natürlich immer alles entwicklungsgerecht passieren, aber wenn man dann, gibt ja dann diese großen Debatten mit Smartphone mit 14 und sowas, finde ich immer total schwierig, sich da an einzelnen Geräten aufzuhängen. Aber da würde es ja zum Beispiel auch in den Social-Media-Bereich irgendwie gehen. Und aber es ist halt immer schwierig, Kinder quasi irgendwann diese Tür einfach aufzumachen und zu sagen, und jetzt ist die Tür offen, geh durch. Als wenn man halt eben vorher mal anfängt, so ein bisschen Sachen vorzubereiten, sich da wirklich zu überlegen, was brauchen Kinder denn, um sich nachher in dieser Welt gut bewegen zu können. Also ich finde, so ein wichtiger Punkt, der in der Debatte immer nie auftaucht, ist sowas wie Konfliktlösefähigkeiten. Ne? Also wie löse ich denn eigentlich im Alltag meine Konflikte? Und wenn das natürlich immer nur über Ärgern und Piesacken ist, dann ist es total klar, dass das im medialen Raum weitergeführt wird. Ne? Also das heißt, da müsste ich schon irgendwie ansetzen. Und das ist was, was wir durch diese ganze Debatte, die wir da führen, wie viel ist denn jetzt irgendwie angemessen und wo ploppt da irgendwie welches Dopamin in welchen Mengen irgendwie auf, total vergessen irgendwie zu, oder einfach nicht mehr hinschauen, was brauchen Kinder an der Stelle. Und ich meine, es gibt auch so Bestrebungen, das kommt ja eben gerade so aus der Waldorfpädagogik, weil Medien da ja wirklich ganz negativ gesehen werden oder halt einfach nicht stattfinden. Was ich total faszinierend finde, weil das eigentlich tatsächlich bildungsrechtlich nach meinem Verständnis gar nicht möglich ist, ne? Weil das in sämtlichen Bildungsplänen eigentlich verankert ist, ne? Dass Medien bereit sind, aber das wird dann halt immer alles ganz analog umgesetzt, am besten doch irgendwie mit einem Dosentelefon. Also ich finde, also braucht man nicht überreden, ich finde so Dosentelefone und sowas total super, um Sachen einfach deutlich zu machen. Wie funktioniert denn eigentlich was? Ne? Jetzt habe ich, glaube ich, gerade den Faden verloren.
Ja, deswegen heißt ja nicht, dass wir die anderen Sachen nicht, die kommen ja vor im Leben der Kinder, wenn sie aus der Schule raus wären, ja.
Ja, also wir müssen uns einfach überlegen, was brauchen die Kinder, um gut zurechtzukommen, und macht es Sinn, was auszusperren. Abgesehen davon ist dieses Aussperren überhaupt gar nicht möglich. Also wenn ich mir einfach auch schon angucke, also mein Kind, mein älteres Kind, ich habe 2 Kinder, ein größeres, ein kleineres, also das größere Kind ist 9 Jahre und das kleinere Kind ist 4 Jahre. Und wenn ich mir jetzt schon angucke, wer hat alles im Umfeld von meinem großen Kind schon ein eigenes Smartphone, auch mit mobilen Daten. Das ist übrigens auch immer so ein Thema, ne? Sind da mobile Daten drauf oder nicht? Und wofür kann das überhaupt benutzt werden? Ne? Deswegen sich da immer nur an Geräten aufzuhängen, finde ich ganz schwierig. Meinetwegen kann auch ein Kind irgendwie schon mit 5 Jahren ein eigenes Handy zum Anrufen haben, wenn es irgendwie, keine Ahnung, nur mal kurz irgendwie über, ich wohne auf dem Dorf, ne, bei uns geht das noch, dass die Kinder auch über die Straße jemanden besuchen. Ne. Es ist nicht wie in der Stadt, wo man das jetzt wahrscheinlich eher nicht machen würde. Ne. Aber wenn die halt einfach dann kurz bevor sie in die Schule gehen, einfach so Sachen machen, wie sie holen Eier vom Bauern und solche Geschichten. Ne. Das kann man in dem Alter ja schon machen. Wenn man da sagt, ich gebe das Handy mit, weil ich fühle mich irgendwie sicherer, wenn irgendwas ist, dass das Kind kurz anrufen kann, es wird ja dann auch schnell immer so als Helikoptern irgendwie dargestellt, aber ich denke mir, nee, ich finde, das ist so ein Brückenbau. Ne? Also wir sprechen ja in der Elementarpädagogik immer gerne von diesem Begriff des Scaffoldings, ne? Also so ein Gerüst bauen. Ein Gerüst bauen, damit ein Kind eine eigene Leistung schaffen kann. Oder eben auch eine Mutter oder ein Vater, ne? Sich zu trauen, das Kind eben mal loszulassen und zu sagen, wenn irgendwas ist, weiß ich, du kannst mich irgendwie erreichen. Also da finde ich, sind Medien oft total praktische Alltagshelferlein und können uns eben auch unterstützen. Und das war ja der eigentliche Aufhänger, wir wissen nicht, was andere Familien machen und wie andere Familien das handhaben. Und ich kann meinem Kind alles verbieten. Ich kann TikTok verbieten, ich kann Snapchat verbieten, Instagram, alles deinstallieren auf dem Handy und irgendein anderes Kind wird es haben und ein Kind wird es kennen. Und wird es zeigen.
Das heißt, also in der Schule, ich sage ja, die kennen alles.
Dann muss ich wirklich denken, wieder an den Eremiten oder die Eremitenfamilie im Wald oder auf der Insel. Ich meine, gibt's ja. Es gibt ganze Bestrebungen, was ich übrigens immer total witzig finde, wenn die sich, also es gibt ja, ich nenne das immer diese weltreisenden YouTube-Familien, die das einerseits machen, um sich so aus allem rauszunehmen, was die Gesellschaft betrifft, und es dann aber medial total programmiert. Das schaffe ich immer nicht, diesen mentalen Spagat. Ne? Also, aber gut, es ist vielleicht auch einfach interne Ambiguitätstoleranz, die da gelebt wird. Aber ich finde das immer ein bisschen schräg. Aber wie gesagt, ich schaff das einfach nicht. Ich kann mein Kind nicht vor allen Medieninhalten schützen. Das wird irgendwas an irgendeinem Punkt sehen, was ihm nicht gefällt. Das kann auch was ganz Harmloses sein. Und vor allen Dingen müssen, da achten wir, oder dann gehen wir oft mit unserer Erwachsenensicht dran, ne, dass wir dann sagen, das und das gruselt Kinder und das dürfen sie deswegen nicht sehen. Und dann gibt es aber halt eben auch eine ganze Reihe von Kindern, die sagen, geil, finde ich total super. Und die gruselt es eben nicht, oder die wollen das. Ne, das hat ja auch was damit zu tun, sich irgendwie mutig zu fühlen und sowas. Und damit meine ich eben nicht solche wirklich, was habe ich jetzt irgendwie neulich gerade auf so gelesen, irgendwie das Katzenbaby im Mixer oder...
Oh, das habe ich auch gelesen, ja.
Das, also, ne, sowas ist total, braucht man nicht drüber reden. Ne? Aber das ist ja auch irgendwie nichts, was irgendwie durch Medien erschaffen wurde, sondern da hat sich irgendein Vollpfosten hingestellt, also das ist ja ein reales Problem und kein...
Ja, das nur abgefilmt wurde.
Versteht ihr, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst,
Und das ist so wichtig, sich zu überlegen, wie bereite ich denn mein Kind davor und da irgendwie Mittel und Wege zu finden. Das ist übrigens bei so Reizsucherkindern echt schwierig, wenn man die ja damit manchmal auch auf Ideen bringt. Ne? Ach wie, das kannte ich noch gar nicht. Oh, das muss ich ja mal irgendwie rausfinden. Ne? Das ist echt, das sind dann die Kinder, die da nicht so scharf drauf sind. Es ist einfacher so, ne? Das verstehe ich auch. Aber nichtsdestotrotz ist das, was man es einem einfach klar sein muss. Auch die Kinder, die kein Smartphone haben, die nicht bestimmte Sachen benutzen, die werden in irgendeiner Weise damit in Kontakt kommen.
Ja, ich versuche dann, also mein Sohn kam und hat gemeint, er möchte den einen YouTuber angucken. Mhm. Ich sag, wie heißt der? Gegoogelt. Mhm. Keine Ahnung, ab welchem Alter. Da gibt es keine Altersempfehlungen für YouTuber. Mhm. Aber er, also da habe ich das mit, hat er gesagt, er muss mit dem Papa reden, der kennt sich mit Games besser aus. Dann haben wir darüber geredet. Dann hat er gesagt, hast du dich jetzt schon entschieden? Dann hat er gesagt, ich habe jetzt mein Freund gefragt, dem seine Mama hat gesagt, das ist okay. Zum Beispiel der. Also, das ist ja schon, ich beneide manchmal unsere Eltern, die einfach super RTL an aus. Also, wo einfach das Angebot nicht so groß war.
Ja, ja.
Weil das ist wirklich Arbeit. Ja. Zusätzliche Arbeit für mich.
Ja.
Gerade jetzt beim Kleinen ist es eine Arbeit, ihn von den Medien mal wegzubekommen. Mhm. Und beim Großen ist es eine Arbeit, das gut zu begleiten. Und das ist, da habe ich jetzt für mich so beschlossen, ich muss ihm beibringen, auch selbst einschätzen zu können, weil der Einflussbereich wird immer kleiner, je älter, das einschätzen zu können, weil alles zu kennen, was die sehen, unmöglich. Unmöglich.
Ja, also das ist auch was, das fand ich auch mal, wo ich da manchmal denke, oh Gott, das fruchtet doch mal manchmal so ein bisschen was bei dem Kind, was man an sie heranträgt. Wo dann auch bei mir irgendwie mal kam von meinem Sohn, oh, ich glaube, das darf ich nicht sehen. Was soll ich denn jetzt machen? Weiterklicken.
Oh nein, das war erst ab 12. Ich habe es gesehen.
Oh. Ja, schön, dass du das sagst. Ab 12. FSK ist ja nur für öffentliche Einrichtungen. Ne? Die FSK hört ja an der Wohnungstür auf. Ne? Also das ist, und ich finde, FSK ist manchmal auch echt lustig. Also zum Beispiel Katzen allein zu Hause, habe ich jetzt festgestellt, hat FSK 12.
Haben Sie auch in meinem festgestellt, okay, dann, also.
Ich meine, ich kann tatsächlich aus dieser FSK-Sicht total verstehen, warum die das FSK 12 gemacht haben. Und gleichzeitig sind die Sachen, die FSK dann total problematisch finden, interessiert dann Kinder irgendwie manchmal gar nicht an manchen Stellen. Ne?
Ja.
Also das, weil die natürlich dann viel mehr auf dieses kompetente Kind gucken, ne, was irgendwie stark und autonom ist und sich da traut, irgendwie sich zu behaupten und so, ne, dass ihnen tausendmal wichtiger ist. Natürlich muss man sagen, ey, es ist nicht so eine schlaue Idee, jetzt irgendwie Autos irgendwo hinzulegen, damit jemand irgendwie runterfällt oder sowas. Aber das können die ja absolut differenzieren. Und das ist ja auch ein Punkt, auch eine Kompetenz, die Kinder eben erwerben müssen, auch wieder im Hinsicht darauf, was so auf Social Media passiert. Ne? Dieses, was ist denn eigentlich eine Narration, also eine Erzählung, oder was ist Fiktion? Und das ist auch was sich bei Kindern entwickelt. Ne? Also das kann man auch befördern und bestärken, indem ich das eben auch als Eltern einfach eben immer wieder erzähle, das ist gemacht, das hat sich jemand ausgedacht, dann erwerben Kinder dieses Konzept, also diese Vorstellung davon, dass eben Sachen auch ausgedacht und erzählt sind, dass sie eben fiktional sind. Ne? Das ist eben auch was, so Kindern ein Verständnis dafür entwickeln müssen. Und das dauert, das ist alles, ne? Entwicklung wissen wir, das geschieht nicht über Nacht, die wachen nicht auf und denken, jetzt weiß ich, wie das irgendwie läuft.
Jetzt kenne ich mich aus.
Genau, sondern das ist was, was nach und nach ich will jetzt nicht sagen, so muss sie kriegen, wenn sie noch klein sind, das nicht, aber es ist natürlich, wenn man das Schritt für Schritt macht, sind die Schritte kleiner, als wenn ich viel später damit anfange, dann muss ich viel, viel größere Schritte gehen, ne? Und die sind dann, wenn ich, je größer die Schritte sind, desto ungenauer sind sie, desto wackeliger sind sie. Also wenn ich wirklich vorsichtig klein, Schritt für Schritt irgendwie losgehe, ist es einfacher. Und gleichzeitig kann ich total verstehen, dass sich Eltern super überfahren fühlen von diesen Anforderungen, ne? Dieses, was du auch sagst, sich zurechtzufinden, wie ordne ich wen eigentlich ein, wie passt der zu meinen Werten, und wenn es nicht zu meinen Werten passt, kann ich das trotzdem tolerieren, dass das Kind sich das irgendwie ansieht, und wie kann ich das mit dem Kind eigentlich besprechen. Und es gibt auch extrem wenig Tools, um Eltern da zu unterstützen. Das ist auch was, was mich so ärgert oder was ich so schwierig finde. Ne, wir erwarten dann, oder auch gerade die Schulen haben, also, naja, die Schulen machen sich's halt einfach, ne, weil sie immer sagen, ja, nicht so viel und das reicht dann schon. Ne? Aber dieser ganze Kladderadatsch, der ja eigentlich so an Medienkompetenz so mit dranhängt, ne, das ist ja eben nicht nur irgendwie, wir wissen, wo es an- und ausgeht, sondern das ist ein ganzes Konzept, was dahinter eigentlich steckt. Da stehen Eltern gerade auch alleine da, auch was dieses Ganze, auch bei der eigenen Medienkompetenz, ne? Also wenn wir uns Medienkompetenz angucken, da so, gibt da verschiedene Leute, die das auch immer definieren. Ich verfolge da immer ganz gerne die von meinem Professor, bei dem ich studiert habe. Der Herr Schorp, der hat in Leipzig eben einen Lehrstuhl gehabt und in München auch das JFF geleitet. Das ist so ein großes Forschungsinstitut zum Thema Medien und Kinder oder Familie. Und da wird eben Medienkompetenz so definiert, dass man sagt, okay, es gibt eben Wissen bewerten und handeln. In diesen Dimensionen muss ich das aufspalten. Und zum Beispiel bei einem Bereich Wissen gehört auch Strukturwissen dazu. Also ich muss wissen, wie so ein Mediensystem eigentlich funktioniert. Und das kann man zum Beispiel aktuell, finde ich, am Beispiel Twitter beziehungsweise X auch total gut nachvollziehen, ne? Zu wissen, okay, das gehört einer Person und eine Person macht irgendwie ziemlich viel Murks damit, ne? Das, ne, so ein Wissen irgendwie zu haben. Und gleichzeitig stehen Eltern eben da total alleine da und kriegen vor allen Dingen, was Kinder angeht, ganz, ganz oder viel zu wenig Material an die Hand. Also wenn ich Elternabende vorbereite zum Thema Medien, ich versuche ja immer so Tipps zu geben für Bilderbücher, ne, wo man eben genau sowas vermittelt bekommt, ne, Strukturwissen über Medien, wie funktioniert das denn auf kindgerechte Art und Weise, gibt's nicht. Also es gibt also kaum was irgendwie, wo ich jetzt sagen würde, genau das irgendwie, wie funktioniert das Internet? Also das, da gibt es ein Wieso, Weshalb, Warum Wissen, wobei das auch, glaube ich, gar nicht mehr aufgelegt wird, ist mittlerweile auch vergriffen, ich muss das dann irgendwann gebraucht verkaufen, aber es gibt kaum wirklich Bilderbücher, die Kinder so darüber, so Wissensbilderbücher, die Kinder darüber aufklären, wie funktioniert das denn eigentlich? Ne? Wie wird das denn produziert? Ich habe auch selber in meiner eigenen pädagogischen Praxisarbeit dann immer gerne noch so Filme auch von einer Sendung mit der Maus gezeigt, ne? von den Lach- und Sachgeschichten. Die sind total analog, ne? Das werden keine digitalen Filmtricks gezeigt, ne? Aber das ist mega, um wieder dieses Grundprinzip zu verstehen, ne? Was wird denn da eigentlich gemacht? Ne? Und da stehen Eltern echt oft alleine da. Und
ja, die Kinder wissen 100 Vögelnamen und die wissen jedes Löschgruppenfahrzeug oder so von der Feuer, je nach Interesse, oder 100.000 Dino-Namen, keine Ahnung. Aber sowas tatsächlich, Marktlücke. Ja. Also allen, die uns zuhören, allen Verlagen.
Ja. Nicht also, zuhören. Bitte nicht zuhören.
Was ist ein Verlag eigentlich? Also da stehen, also ich habe das mit im Kindergarten. Das kann man total einfach machen. Die sind ja nicht, die Kinder sind ja nicht blöd, ne? Die verstehen das, wenn man ihnen sagt, okay, da gibt es eben Personen, die machen das, die beschäftigen sich, die überlegen, welche Bücher wollen sie drucken oder welche Zeitungen. Dann gibt es welche, die schreiben das auf. Dann gibt es eine Druckerei, die druckt das und dann wird das im Geschäft verkauft. Das reicht doch schon an Informationen, ne? aber nicht irgendwie, dass das Kind ploppt, also das, nicht das Kind, das Buch ploppt plötzlich im Bücherregal auf und es ist einfach irgendwie da, ne?
Ja.
Man
ja.
Hat das auch, es erscheint, ne?
Da haben wir einen Vorteil. Als Autorinnen wissen natürlich unsere Kinder, wie Bücher entstehen.
Ja, genau, aber das stimmt. Deshalb seid ihr halt so ein winziger Teil, ne? Und natürlich wissen auch die Kinder, also meine Kinder wissen natürlich da auch mehr Sachen dazu. Klar, weil sie sich da von mir Sachen anhören müssen und wissen, was halt irgendwie mir wichtig ist und so. Mhm. Aber wie gesagt, ich stehe ja selber auch da und mit meinen Kindern zu Hause mache ich es tatsächlich auch wenig praktisch. Also natürlich so, dass wir darüber sprechen, aber dass ich mich jetzt hinsetze und mit denen irgendwelche, zum Beispiel im Kindergarten habe ich so sprechende Wände immer total geliebt, dass ich mit denen eine sprechende Wand irgendwie zum Thema, wie wird irgendwie ein Buch erstellt. Ne? Das mache ich ja zu Hause auch nicht. Und das finde ich eben auch so schade, wenn dann unsere Bildungseinrichtungen, und damit meine ich eben sowohl eben die ganzen Kitas als eben auch die Schulen, wenn das da auch so ein stiefkindliches Bildungsthema ist. Ne? Also das ist, wenn da sind halt Lehrkräfte einfach auch ganz groß drin und die ganzen großen Bücher, die Medien abtun, kommen häufig von Lehrkräften. Und ich verstehe das auch, weil es im Alltag natürlich dann irgendwie schwierig ist und gleichzeitig würde ich immer versuchen, dem Raum zu geben, ne? Als sowohl eben als Eltern, aber eben auch als Pädagogin, dass ich eben diesen Medienerfahrungen Raum gebe in irgendeiner Form und so gucke, okay, welches Bedürfnis steckt denn eigentlich dahinter? Was wollen die eigentlich damit? Ne? Also warum ist es das? Mhm. Und wenn ich das so doof finde, dass ich es nicht tolerieren kann, was kann ich dem Kind für andere Strategien an die Hand geben, damit es sich dieses Bedürfnis erfüllen kann? So, ne? Und das finde ich ist natürlich auch total wichtig. Wie gesagt, das ist Gesetz, dass wir auf eine Vielfalt an Erfahrungen irgendwie achten müssen. Da kann man sich als Eltern auch überlegen, ne, welche Erfahrungen machen meine Kinder eigentlich über die ganze Woche? Also was findet in der Schule statt? Was findet im Kindergarten, in der Krippe eigentlich irgendwie statt? Was hat das Kind alles schon an Input? Und dann finde ich, wenn einem das dann so bewusst ist, welche Vielfalt das Kind eigentlich erlebt, ich glaube, dann kann man eben auch weggehen von diesem Punkt, ist es jetzt wichtig, ob das Kind 1 oder 2 Stunden irgendwas guckt. Die schlafen ja auch alle unterschiedlich lang, ne? Das ist ja noch das Nächste, ne? Es gibt Kinder, beneide ich immer, die machen 2 Stunden Mittagsschlaf und schlafen dann von 7 bis 7. So sind meine
Kinder. Das gibt's nicht, das sind Gerüchte.
Ja, die gibt's ja.
Doch, ich kenne es.
Erfunden.
Ich kenne dieses Kind.
Genau.
Nein, natürlich.
Und das ist ja ein Unterschied. Das heißt, hast du dann als Eltern, Achtung Schimpfwort, die Arschkarte, wenn dein Kind einfach irgendwie 2 Stunden weniger Schlaf braucht als andere. Also da musst du dir halt, also ist ja auch, weiß ich nicht, also ist wahrscheinlich dann Bildungsgerechtigkeit, wenn das Kind dann mehr Medien konsumiert. Ansonsten hätte es ja einen Lernvorsprung vor den anderen Kindern. Nein, aber ihr versteht, was ich meine, ne? Also das ist, wenn man sich da einfach natürlich anguckt, welche Vielfalt hat mein Kind, was erlebt es, dann muss ich nicht darauf achten, ist es jetzt irgendwie 20, 30 Minuten mehr oder weniger, sondern dann kann ich mich nochmal um ganz andere Sachen irgendwie kümmern. Und das finde ich ist halt, oder das ist so ein bisschen meine Kritik, dass halt häufig das vergessen wird in dieser ganzen Debatte um Medien, was brauchen die Kinder eigentlich wirklich, um sich da gut zurechtfinden zu können und sie lernen es nicht außer Konserve oder sie können es nicht in dem Moment, wenn man es ihnen dann einfach irgendwann zur Verfügung stellt, sondern auch dann dauert es tatsächlich irgendwie noch
ein bisschen. Ich will nur zwei Sachen sagen. Ich habe vergessen.
Noch eine Sache, die ich noch.
zum Beibringen, woher Medien eigentlich kommen, ist mir noch eingefallen, dass mein Sohn mich mal gefragt hat, was da die vielen Worte am Ende vom Film sind. Und wir uns, ich ihm dann erklärt habe, das sind die ganzen Menschen, die da mitgearbeitet haben, die Ton gemacht haben und Licht und am Computer das bearbeitet haben, dass das sich so lustig bewegt und die sich Plätze ausgesucht haben, wo man drehen kann und die das gemalt haben, bevor es im Computer gemacht wird. Also das so. Und danach hatten wir wirklich eine Phase, wo ihm das ganz wichtig war, dass wir am Ende von einer Serie oder einem Film immer den Abspann noch anschauen und gucken.
Voll sympathisch. Die Phase habe ich ganz lange durchgezogen, bis zu dem Punkt, wo ich Kinder hatte, weil ich dann keine Zeit mehr hatte. Aber ich bin immer aus Respekt vor allen Mitwirkenden immer bis zum Ende sitzen geblieben. Ich habe auch bis zum Ende bezahlt im Kino, ne? Aber, ja, aber auch das zu Hause. Nein, finde ich sehr.
Ja, eben, er fand es dann ganz wichtig, weil das muss man sich auch angucken, weil die haben da ja gearbeitet, oder? Und und eben dann zum einen dieses Bewusstsein für die Arbeit dieser Menschen, die man ja meistens gar nicht sieht, außer mit diesen Worten am Ende. Mhm. Und eben dadurch mehr Verständnis dafür, dass da viele Menschen zusammengearbeitet haben, um diese Illusion, dieses Bild, diese Geschichte zu erfinden und uns zu bringen. Also das war das eine. Und das andere war, dass ich jetzt die ganze Zeit schon dran denken muss, dass wir ja auch nicht einem jungen Erwachsenen mit 18 einfach einen Führerschein in die Hand drücken und sagen, jetzt fahr los.
Ja, ja.
Also davor gibt's ja total viel, oder? Als Fußgänger, als Kind an der Hand Verkehrskompetenz erlernen. Dann machen sie einen Fahrradführerschein, mit wo sie Schilder lernen. Dann kommt dann vielleicht irgendwann mal das Mofa mit 25 knatternden PS oder für km/h, muss ich sagen. Und also da tasten wir sie ja auch ran, bevor wir sie mit 18 dann sagen, so, jetzt darfst du dich in das 100 PS.
Und da überlegen wir auch ganz intensiv, was braucht man denn, damit man im Straßenverkehr niemanden auf den Senkel geht, damit man keine Gefahr für andere ist. Das überlegen wir uns beim Internet nicht mehr. Was brauche ich denn im Internet, damit ich keine Gefahr für andere bin? Also das
in beide Richtungen.
Warum? Ja. Weil wir uns so unglaublich an dieser Debatte aufhängen, wie viel ist jetzt und da gibt's nur böse und schlimme Sachen. Und ich glaube halt ganz, ganz viel, was Kinder nehmen, ist jetzt nicht besonders förderlich, aber es ist eben auch jetzt nicht krass schädlich. Ich will damit, wie gesagt, nicht sagen, dass es nicht auch krass schädliche Sachen gibt. Aber was das ist, das kann auch mal.
Oder förderliches, wie die Sendung mit der Maus.
Ja. Aber im Endeffekt bedeutet es auch, es ist ja auch immer der Punkt, was mache ich draus? Das macht ja letztendlich auch eine Sache förderlich oder schädlich. Ne? Also was mache ich denn draus? Ne? Als Kind, was mache ich als Erwachsener zum Beispiel? Mein kleines Kind guckt unheimlich gerne, ich finde das ganz schrecklich, aber es guckt unheimlich gerne diese Playmobil-Geschichten auf YouTube. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Familie Jansen und Familie Hauser, ich kann keine Werbung machen. Und es liebt halt selber auch total viel Playmobil. Und warum hat es sich das ausgewählt? Also auch zum Thema Kinder machen das ganz gezielt. Das war halt noch bei der Tagesmutter und stand total auf Rollenspiel. Ne? Ist ja so in dem Alter auch Rollenspiel. Aber die anderen Kinder waren jetzt gar nicht auf Rollenspiel aus. Und ne, es war ein großer Altersabstand und mein Großer wollte da nicht spielen. Ne? Und das Kind wollte einfach wissen, wie spielt man damit? Ich finde das irgendwie toll, ich finde das faszinierend. Ich habe jetzt aber kein Vorbild im Realen damit. Und spielt super lange alleine mit diesen Playmobil-Sachen und guckt es aber unheimlich gerne an, was da eben auf YouTube, wie das gespielt wird. Und hat da wirklich richtig daran geguckt, wie spielt man damit. Und ich finde daran, das ist mir halt auch nochmal wichtig mitzugeben. Also Kinder suchen sich ihre Medienthemen schon durchaus gezielt aus, ne, um einfach so große Entwicklungsaufgaben auch mit bewältigen zu können. Ne? Da wird Orientierung gesucht. Und das macht es tatsächlich auch wichtig zu gucken, welche Inhalte, ne, was steckt denn dahinter? Weil Kinder suchen Orientierung, die suchen Lösungsmöglichkeiten für einfach Herausforderungen, die sie in ihrem Alltag haben. Und wie einfach auch Problemlösemöglichkeiten oder auch was. Auch es ist ein Thema, ne, was machen Jungs, was machen Mädchen? Das ist wirklich ein Thema, was Kinder bewegt, wo sie sich eben Inhalte aus Medien ziehen. Und deswegen darf man da auch schon genau hingucken, was wird da eben eigentlich erzählt über so gerade ne, jetzt Geschlechterstereotype. Also ich meine das übrigens ganz positiv. Nur zum Beispiel weiß man nicht, dass jetzt denkt, ich möchte jetzt irgendwie hier auf klare Geschlechterrollen hin. Ne? Aber zum Beispiel weiß man gerade, dass queere Jugendliche sehr stark von Social Media profitieren, weil sie da eben viel Anregung für ihre Identität finden. Ne? Und ich finde, das ist durchaus was Positives. Ne? Also, das kann natürlich auch total schwierig werden, wenn schwierige Sachen dabei sind, aber es kann eben auch was sehr Positives und Anregendes sein. Und da sind natürlich total unsere Werte und unser Kompass auch mitgetragen. Als Eltern oder eben auch als pädagogische Fachkräfte. Und ein anderer Punkt, den ich noch sagen wollte, das, darüber hatten wir ja auch schon mal oder öfter geschrieben, Michelle, über dieses Thema Freispiel. Das ist noch so mein Wort zum Sonntag, weil viele ja immer so das Freispiel als die Alternative zur Mediennutzung bemühen. Da regen mich immer ganz viele Sachen dran auf. Also zum einen ist das Freispiel ein Begriff, der aus der Kita Didaktik oder Pädagogik kommt, ne? Also der hat eigentlich zu Hause relativ wenig zu suchen. Also ich hoffe, ein Kind hat zu Hause in Anführungsstrichen eigentlich nur freies Spiel, ne? Frei heißt übrigens auch nicht, dass dann irgendwie weder die Fachkräfte noch die Eltern irgendwie frei haben, während das Kind eben sein Freispiel macht. Das ist leider auch so ein Missverständnis. Und es ist natürlich eine völlig andere Strategie, ne? Also wenn das Kind eben Mediennutzung auswählt als Strategie, um sich jetzt ein Bedürfnis zu erfüllen, dann ist diese Strategie nicht gleichwertig und nicht äquivalent zu ich spiele alleine irgendwo was. Mhm. Denn es geht ja eigentlich nicht ums freie Auswählen von Spielgelegenheiten oder von Spielmöglichkeiten, sondern es geht ja eigentlich, wird ja von dem Kind erwartet, dass es sich allein beschäftigt. Ne? Also das Ziel ist eigentlich Alleinbeschäftigung. Und wenn man sich das vor Augen führt, ne, Alleinbeschäftigung versus Mediennutzung, warum Mediennutzung tatsächlich irgendwie einfach da fürs Kind tausendmal attraktiver ist, ist, glaube ich, super nachvollziehbar. Und nur wenn wir uns das vor Augen führen, können wir halt überlegen, okay, und was könnte jetzt wirklich eine Strategie sein, die das Bedürfnis von dem Kind erfüllt, die also gleichwertig fürs Kind ist. Und da ist tatsächlich ganz häufig, und das funktioniert wirklich gut, wenn ich mich mit dem Kind beschäftige und mit, also ein Kind sagt, okay, ich spiele mit dir was, ich puzzle mit dir was, ich gehe mit dir nochmal raus, lass uns zusammen einkaufen gehen oder wir backen Kuchen oder du kannst mir beim Kochen helfen oder sowas, ne? Aber das ist ja oft nicht das, wofür wir das dann eigentlich brauchen, ne? Wenn wir sagen, okay, ich will jetzt eben schnell mal kochen und ich will nicht, dass du schon wieder irgendwie noch eine Folge Paw Patrol guckst, deswegen spiel doch mal, ne? Also ne, das ist, finde ich, oft was, wo man sich einfach bewusst sein muss, da brauchen wir schon echt gleichwertige Strategien. Und das finde ich aber eigentlich auch das Schöne, dass wir oft die gleichwertige Strategie als Eltern irgendwie sind. Nur das ist halt oft nicht das, was wir gerade, also wofür wir das bemühen. Ne?
Aber das stimmt tatsächlich. Also von meiner Erfahrung her, wenn ich die Alternative bin, ja. Gewinne ich eigentlich meistens gegen das Tablet. Also noch, ja, das ändert sich bestimmt, aber im Moment gewinne ich noch gegen die Switch.
Also, funktioniert jetzt auch mit 9 noch. Und wenn es nicht funktioniert, was relativ gut funktioniert, ist, sich dazuzusetzen und dann darüber, und dann quatsche ich ja eh und man frage immer und dann nervt das und dann will man
ja oder den Freund anrufen und was mit dem machen klappt dann. Genau. Der ist dann schon cooler als ich, aber.
Ja, wobei tatsächlich das auch, dass sie dann zusammen was damit machen, also zusammen Minecraft spielen oder was ist natürlich auch so ein riesiges Thema. Was ich aber total gerne beobachte, also manchmal geht es mir auch tierisch auf den Senkel, weil wir so einen offenen wohnen.
Die sind so laut dabei, ne?
Aber die reden, wie die kommunizieren, sich austauschen, sich abstimmen und sagen, mach das, mach du dieses und so Strategien und Pläne bauen. Ich finde, das sind ja auch echt, also das ist ja auch das ist außer Forschung bekannt, dass eben es nicht dieser nerdige und sozial inkompetente Gamer irgendwie ist, sondern dass die halt eben, also dass gerade auch Gaming oder Social Gaming halt ganz viele soziale Kompetenzen auch fördert, ne? Und ich versuche es trotzdem. Also ich habe vor allem, genau, und das ist vielleicht auch noch was ich mitgeben würde, ich würde halt weniger auf die Dauer der Nutzungszeiten achten als auf die Vielfalt und vor allen Dingen auch auf die medienfreien Räume. Dass ich wirklich auch sage, okay, ich habe eben wirklich medienfreie Zeiträume, medienfreie Räume, das ist, glaube ich, fast noch tausendmal wichtiger, als, wie gesagt, sich da immer rumzustreiten, ob es jetzt wichtiger ist, dass es 20, 30, 40 Minuten länger irgendwie sind. Und genau, und dann halt eben immer zu hinterfragen, wofür wird das jetzt eben gerade gebraucht.
Ja. Bevor wir die Stunde reißen, möchte ich dazu noch eine, wer sich mal richtig alt fühlen möchte, sollte mal 8- bis 9-Jährigen bei Minecraft-Zocken zuhören. weil er selbst kein Gamer ist und jedes zweite Wort nicht mehr versteht. Der letzte passiert, also okay, es ist soweit.
Das Nether-Portal und irgendein komischer Drache.
One hidden. Also man lernt auch wahnsinnig viel dazu durch den Medienkonsum der Kinder.
Aber One Hidden ist alt. Das hat man schon bei WoW gesagt.
Ja, ich bin echt keine Gamerin.
Ich auch nicht. Okay.
Ist das auch ich immer oute völlig. Mich. Aber das hat man schon gesagt, wenn man den Gegner mit einem Feuerball aus den Latschen kippt, dann ist es auch ein One-Hit gewesen. Also,
ja. Okay. Aber auch generell diese Jugendsprache. Ich habe auch sehr lange gebraucht, um zu verstehen, dass mit blablabla OG original gemeint ist. Also die O zum Beispiel, wenn es so Serien-Remakes gibt, ne? Also zum Beispiel bei Gossip Girl oder so, Gossip Girl OG ist dann die ursprüngliche Serie von Gossip Girl. Aber ja.
Ja, gut. Ja, wir sind alt, okay. Ja,
die Quintessenz ist. Genau. Er hat wahnsinnig viel mitgenommen, auch für unseren Alltag jetzt, glaube ich. Was ich ändern kann in meinem Umgang damit und was es hoffentlich hilft.
Cool, Ziel erreicht, nein.
Ja, also mich. Ich hoffe, euch beim Zuhören auch.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, hoffe ich.
Genau, ich bin mir sicher. Und wir freuen uns auch über Feedback. Wenn ihr uns auch dazu schreiben wollt, immer gerne an die info@mamafürsorge.com. Theresa, vielen lieben Dank. Magst du noch abschließend irgendwas hinweisen? Kann man dich irgendwo finden, nachlesen? Gibt es noch irgendwo noch mehr von dir zu erfahren?
Ich lache immer, aber das ist meine Achillesferse, meine Homepage. Ne? Ich habe immer, also aktuell findet man mich am einfachsten noch über LinkedIn, also einfach unter Theresa Schmidt-Dendorfer, Dendorfer ohne H. Und das ist das Einfachste, genau. Mhm. Und ich hoffe, dass ich so, ich weiß jetzt ja nicht genau, wann die Folge ausgestrahlt wird. Vielleicht schaffe ich es irgendwie in den nächsten Monaten endlich mal eine Homepage aufzusetzen. Und
ja, das wirst du bis dahin nicht mehr schaffen.
An allem anderen, dass man hoffentlich irgendwann was dazu lesen kann oder so, arbeite ich noch dran. Und,
gut, wir sind gespannt.
Da freuen wir uns sehr drauf, ja, alles klar. Genau. Okay, dann herzlichen Dank für alle, die bis hier dran geblieben sind und jetzt eine ganze Stunde aktiv
Mediennutzung. Zu
Medien genutzt haben. Ein sehr tolles Medium. wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, folgt uns gerne auf Instagram oder abonniert uns in dem Podcast-Portal eurer Wahl. Und genau, wir freuen uns, wenn ihr uns Sterne da lasst oder mal ein Feedback schickt. Und für Themenvorschläge ist immer offen. Dann also gerne dranbleiben und wir hören uns in einer Woche. Vielen, vielen Dank und ciao.
Ciao.